Deutschlandfunk, Andruck.
Die Systemfrage, die nach unserem Wirtschaftssystem, wird derzeit lauter und öfter gestellt als ohnehin schon. Denn die Corona-Krise hat die Schwachstellen von Kapitalismus und Globalisierung schonungslos offengelegt. Einer, der diese Frage seit langem beharrlich stellt, ist der französische Ökonom Thomas Piketty. Er ist Professor an mehreren Pariser Hochschulen und schon 2013 profilierte er sich mit seinem Bestseller »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Darin geht es um die Frage, wie man die Marktwirtschaft reformieren könnte. Das aktuelle Buch trägt den Titel »Kapital und Ideologie«. Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Thomas Piketty macht sich handfeste Sorgen um das Überleben der Demokratie, damit auch der Marktwirtschaft und um den internationalen Frieden. Viele Menschen aus der Unter- und auch der Mittelschicht seien nämlich längst dabei, das Vertrauen in die Marktwirtschaft zu verlieren. Sie fühlten sich ungerecht behandelt. Eine Hauptursache hat Piketty schnell ausgemacht.
Die konservative Revolution der 1980er Jahre und der Zusammenbruch des Kommunismus haben die Welt einer neuen Phase des grenzenlosen Vertrauens in die Selbstregulierung der Märkte und der Quasi-Heiligsprechung des Eigentums überantwortet.
Der Autor rechnet vor, am Beispiel der USA. Seit 1980 sei das Realeinkommen der unteren Bevölkerungshälfte nicht mehr gestiegen. Der Anteil der reichsten 10% am Nationaleinkommen hingegen sei um 40% angewachsen. Volkswirtschaftlich gebracht habe das allerdings wenig, denn
das Wachstum des Nationaleinkommens pro Kopf hat sich in den 3 Jahrzehnten seit diesen Reformen halbiert. Für eine Politik, die Produktivität und Wachstum ankurbeln wollte, ist dies kein sonderlich befriedigendes Resultat.
Reaganomics, Thatcherism und ihre Nachfolger haben in Pikettys Augen also wirtschaftlich versagt. Und deshalb plädiert er dafür, sich wieder an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Zeit vor 1980 zu orientieren. Von der habe vor allem die Mittelschicht profitiert. Um seine Gedanken zu untermauern, schreibt Piketty zunächst auf den ersten 900 Seiten seines Buches eine vergleichende Geschichte der wirtschaftlichen Ungleichheit vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, über den Westen, über Indien, China, Nahost und Russland. Er nimmt dabei auch weltweite Wechselwirkungen in den Blick. Alles wird unterfüttert mit mehreren hundert Tabellen und Diagrammen, teilweise ausgelagert in einen erweiterten Anhang im Internet. Ungleichheit ist für Thomas Piketty genauso menschengemacht, wie es die Marktwirtschaft im Ganzen ist. Und Menschengemachtes könne man reformieren. Bei seinen Vorschlägen schießt sich Piketty vor allem aufs Steuersystem ein. Es geht ihm um die Steuern auf Einkommen, Erbschaften und Nettovermögen. Ähnlich wie in den USA und in Großbritannien vor 1980 müsse wieder eine stark progressive Besteuerung her, die besonders die obersten 10% zur Kasse bitte. In Deutschland wären das zum Beispiel Jahreseinkommen von mehr als 250.000 Euro. Wenn man die starke Progression erst in diesen Höhen voll greifen lasse, stehe das dem Wachstum und der Produktivitätssteigerung nicht im Wege. Piketty begründet.
Die Reduzierung der Ungleichheit hat zwischen 1950 und 1980 den Weg für die Periode des stärksten Wirtschaftswachstums geebnet, das jemals zu beobachten war.
Hier trifft man auf eine der Unschärfen in der Argumentation. Piketty weicht etwa der Rechnung aus, welchen Sondereffekt bei diesem Wachstum der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bewirkte. Auch anderswo gibt es die eine oder andere Lücke. So blendet der Autor bei der Betrachtung der Weltwirtschaftskrise ab 1929 aus, dass die kaum ohne den Ersten Weltkrieg eingetreten wäre, der die internationalen Finanzbeziehungen komplett auf den Kopf gestellt hatte. Nur angedeutet bleiben auch Vorschläge, was denn mit dem vielen Geld aus der progressiven Besteuerung der Superreichen geschehen solle. Der Autor würde beispielsweise in Frankreich endlich gleiche Chancen für alle ermöglichen wollen, indem er einem 16-jährigen Schulabgänger für seine weitere Ausbildung die gleiche Geldsumme zur Verfügung stellt, wie sie in einen Eliteschüler investiert wird. Wie das pädagogisch im Detail funktionieren soll, überlegt Piketty nicht. Überzeugender ist da schon sein Vorschlag, die öffentliche Daseinsvorsorge besser auszustatten. Denn
im Falle einer Finanzpanik oder eines Krieges oder einer außergewöhnlich schwerwiegenden Naturkatastrophe kann nur die Geldschöpfung der öffentlichen Hand die Mittel zur Verfügung stellen, die sie braucht, um sofort eingreifen zu können.
Vom Corona-Desaster im privatisierten Gesundheitssystem der USA konnte Piketty beim Schreiben noch nichts ahnen. Er hat ein anderes Phänomen im Auge, das er offenkundig für eine Epidemie hält, das weltweite Steuerdumping. Hierzu präsentiert er seine bekannten Thesen und Rezepte.
So wäre es zum Beispiel erstrebenswert, die Verträge, die den freien Kapitalverkehr organisieren, aufzukündigen und durch ein reguliertes System auf der Grundlage eines öffentlichen Finanzkatasters zu ersetzen, das es den Ländern erlauben würde, zum Zweck der Umverteilung Steuern auf transnationale Vermögen und Vermögenseinkünfte zu erheben.
Und so hat Piketty einmal mehr in Frankreich in Hornissennester gestochen. Die Wirtschaftszeitung Les Echos schäumte, Piketty gehe ideologisch vor. Er missachte, dass das Privateigentum der Dreh- und Angelpunkt der bürgerlichen Gesellschaft sei und verschließe die Augen vor der Ineffizienz staatlicher Strukturen. Die Agentur Reuters nannte Pikettys Ansatz hysterisch. Orthodoxe Ökonomen liefen Sturm. Bei aller Kritik bleibt jedoch Pikettys Warnung unkommentiert im Raum stehen, wonach mittelfristig die Funktion des Weltwirtschaftssystems auf dem Spiel stehe. Donald Trumps Protektionismus deutet die Gefahren nur an. Offenkundig kommt dem Autor hier zugute, dass sein geistiger Horizont über den Tellerrand der Ökonomie hinausreicht, gerade wenn es um Europa geht. Piketty schreibt:
Solange es der Europäischen Union nicht gelingt, sich zugunsten eines anderen Projekts umzugestalten, das um einfache und durchsichtige Maßnahmen für mehr soziale und steuerliche Gerechtigkeit herum aufgebaut ist, solange besteht wenig Aussicht, dass die unteren und mittleren Volksschichten ihre Einstellung zu ihr noch einmal überdenken.
Um die europäischen Steuersysteme zu reformieren, würde Piketty eine weitere Kammer des Europäischen Parlaments einsetzen, die zu 80% aus Abgeordneten der nationalen Parlamente bestehen könnte, um nämlich die neuen Zentrifugalkräfte besser einzufangen. Hier, wie auch bei den Zahlen für Steuersätze und Einkommensklassen, bleibt der Autor eher vage. Aber Piketty will sein Buch nicht als Patentrezept verstanden wissen, sondern nur als Anregung, wieder neu zu denken. Und Anstöße in dieser Richtung haben Wirtschaftswissenschaft und Publizistik im 21. Jahrhundert bitter nötig.
Die Reformvorschläge von Thomas Piketty im Buch Kapital und Ideologie, übersetzt von André Hansen und anderen, bei CH Beck verlegt, die 1312 Seiten kosten 39,95 €.